Herzlich willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity des Gleichstellungsbüros der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Helene Schani-Braun. Sie studiert jüdische Theologie und arbeitet in den Bereichen Feminismus, Queerness, Nachhaltigkeit und interreligiöser Dialog. Das Gespräch führt Evelyn Kutikatu, Mitarbeiterin des Gleichstellungsbüros der Universität.
Herzlich willkommen, Helene Schani-Braun. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für eine Podcast-Aufnahme mit uns.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sie beschreiben sich selbst als junge jüdische Stimme, als Rabbinatsstudentin, als Feministin und LGBTQ-Aktivistin mit einem Fokus auch noch auf Nachhaltigkeitsthemen. Jung, weiblich, queer wurden Sie in einem Spiegelartikel genannt und seit Monaten sind Sie viel gefragt. Und in den sozialen Medien wie Instagram sind Sie auch sehr aktiv und machen hier quasi Basic-Aufklärungsarbeit zum Thema jüdischer Glauben und nehmen Ihre FollowerInnen mit im Alltag und zeigen so eine Facette von jungen jüdischem Leben in Deutschland. Das klingt alles nach einem sehr vollen Terminkalender. In welchen Momenten finden Sie denn Ruhe?
Gar nicht. ich habe das gehört und ich dachte mir, gar nicht. Das fällt mir mal zuerst ein, aber es stimmt natürlich nicht ganz. Also ich habe ja den Schabbat, den Ruhetag und den versuche ich mir auch frei zu halten, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und es klappt doch ganz gut, weil ich habe ja den Sonntag und alles, was ich in der Woche nicht schaffe oder was noch gemacht werden muss, mache ich Sonntag. Und am Samstag, am Schabbat mache ich dann wirklich nur, worauf ich Lust habe und versuch auch, wenn mir was in den Kopf kommt, du musst noch, direkt zu sagen nein. Und höchstens, allerhöchstens das auf den Zettel zu schreiben, damit ich dann das Sonntag bearbeiten kann. Aber ja, deswegen, der Schabbat wird bei mir genutzt wirklich als Ruhetag und anders ging es auch nicht, dann würde ich durchdrehen.
Ja, okay. Ja, wichtige Feste und Festtage im jüdischen Glaubensjahr, wie etwa Chanukka, Purim, Pesach, konnten ja in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie nicht wie sonst im großen Familien- und Freundeskreis oder in der Synagoge gefeiert werden. Wie geht denn die jüdische Community, in der Sie sich bewegen, damit um?
Also zuerst ist es natürlich super traurig, also bei allen Festen, ja auch bei einem selber, wenn man Geburtstag hat oder so, ist es einfach schade, man möchte die Zeit mit anderen verbringen. Judentum ist auch, gibt es einfach sehr viel Grund zum Feiern, zum Zusammensein, zusammen essen, den Gottesdienst gemeinsam besuchen, aber auch dieses Wiedersehen, das ist ja einfach so, so wichtig. Und vor allem auch abseits von normalen Gottesdiensten, die Feiertage zusammen zu verbringen. Deswegen ist es sehr, sehr schade, aber ja, über Zoom, es wurden sofort alle Möglichkeiten ausgebaut. Es findet wirklich unglaublich viel statt und vor allem die weltweite Vernetzung, habe ich das Gefühl, ist daran auch noch gewachsen. Die gab es vorher schon, aber durch jetzt noch vermehrt Online-Möglichkeiten habe ich ja auch die Möglichkeit, an Gottesdiensten in Australien oder wo ganz anders mal teilzunehmen, weil es das jetzt einfach gibt. Und in der Synagoge, in der ich zum Beispiel Praktikum mache, die ist recht klein, das ist sehr familiär, so dass man sich dann auch wirklich gegenseitig, jeder kann jeden auf dem Bildschirm sehen bei Zoom und ich versuche das dann kurz zu halten und irgendwie eine möglichst schöne Atmosphäre rüberzubringen und auch ein bisschen vorher und nachher einen Austausch zu haben und dann klappt das natürlich sehr gut.
Das Praktikum war schon das nächste Stichwort. Sie haben sich ja als sehr junge Frau dafür entschieden, dass Sie Rabbinerin werden wollen. Woher kommt denn, bevor wir zur Frage kommen, warum Sie denn Rabbinerin werden wollen, woher kommt denn Ihre starke Religiosität?
Also alles, was ich Judentum oder mit Religion gelernt habe, kommt alles von meiner Mutter, kommt alles durch meine Erziehung. Ich habe all meinen jüdischen Glauben von zu Hause mitbekommen. Wir haben alle Feiertage gefeiert, wir sind in die Synagoge gegangen, ich war in so einer Kindergruppe, Kindergarten gab es damals bei uns noch nicht, also einen jüdischen, und hatte immer sehr großes Interesse, auch die Gemeinde zu besuchen. Ich hätte auf jeden Fall die Wahl gehabt, also ich musste nicht, da war kein Zwang dahinter. Ich habe das auch einfach gerne gemacht, habe da FreundInnen gefunden und habe der Gemeinde nie den Rücken zugekehrt, bis ich dann rüber ins Studium gegangen bin. Also das war wirklich wirklich ein kontinuierlicher, eine kontinuierliche Beziehung.
Und wie kam es dann letztendlich zu dem Entschluss, dass Sie Rabbinerin werden wollten? Also gab es da auf dem Weg zur Entscheidung auch Vorbilder, weibliche Vorbilder, jüdische Frauen, Rabbinerinnen, die Sie beeindruckt haben?
Absolut. An dem Kolleg, an dem ich studiere, wurden ja schon ein paar Frauen zu Rabbinerinnen ordiniert. Und ich würde sagen, die sind alle meine Vorbilder. Das sind alles Frauen, zu denen ich hinaufschaue. Und einige von denen kannte ich eben auch schon viel, viel früher, also lange bevor ich angefangen habe zu studieren, und war immer wahnsinnig inspiriert von denen. Da hatte ich selber noch gar nicht den Gedanken, aber im Nachhinein hat mich das wahrscheinlich dann doch sehr geprägt, die einfach so zu beobachten, und fand es faszinierend, was die machen. Und es bleibt auch weiterhin so, aber es sind nicht nur Rabbinerinnen, es können ja alle möglichen Menschen in meinem Umfeld sein, die Vorbilder für mich sind, einfach in dem, was sie machen, weil ich dann ja auch andere Punkte mit meinem Studium verbinden kann und dann zusammen daraus etwas entwickeln.
Ja, Sie sind jetzt Wahl-Berlinerin, und um Rabbinerin zu werden, belegen Sie den Studiengang Jüdische Theologie an der Universität Potsdam und besuchen gleichzeitig das Abraham-Geiger-Kolleg und erhalten hier quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihre praktische Ausbildung. Warum haben Sie sich denn für dieses Kolleg entschieden? Gibt es dafür Gründe?
Das stand für mich gar nicht zur Debatte, irgendwo anders hinzugehen, weil ich das Abraham-Geiger-Kolleg seit klein auf kenne. Da in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, ich mitbekommen habe, wie unser Rabbiner damals das Kolleg besucht hat. Der hat dann oft davon erzählt. Und ich hatte das jetzt schon des Öfteren gesagt, dass bei mir immer diese Hogwarts-Verbindung kam. aber einfach gar nicht im Sinne von Zauberei, natürlich sowieso nicht, sondern einfach im Sinne der Faszination. Mhm. Also das als Kind, das klingt einfach so toll, so ein Abraham-Geiger-Kolleg. Und da hast du dann Zugriff auf die Tiefen der Theologie und du hast all die Bücher zur Verfügung und du kannst alles in seinem Ursprung erforschen. Ja, deswegen war, als ich dann später auf die Idee gekommen bin, das zu studieren, für mich ganz klar, dass ich mich da an die wende und anschreibe und mich bewerbe.
Ich habe bei meinen Recherchen einen ganz interessanten kleine Verbindung entdeckt zwischen dem Kolleg und Heidelberg. Abraham Geiger hat ja, glaube ich, im 19. Jahrhundert gelebt, und er hat tatsächlich ein Semester an der Universität Heidelberg studiert. Genau, ja, fand ich ganz interessant, dass wir hier einen kleinen Verbindungspunkt haben. Können Sie uns kurz in den Alltag mitnehmen? Wie sieht denn dieser Studiengang oder diese zweiteilige Ausbildungsstudiengang eigentlich aus?
Ich habe 3 Tage die Woche Uni, montags bis mittwochs, in Potsdam und mache dort eben die Dinge, die zum Theologiestudium gehören, wie unter anderem das Hebraikum. Und die anderen 2 Tage, also den ganzen Donnerstag und Freitagvormittag, also bis eben Schabbat, ist Studienzeit am Abraham-Geiger-Kolleg. Und die Zeit wird dann ohne Corona genutzt, um Praktisches zu lernen, um auch wirklich zu wissen, wo gehe ich lang, wie benutze ich die Tora, also wirklich wirkliche Praxis, aber natürlich auch einfach Feiertagsgestaltung, was muss vorbereitet werden, was muss bedacht werden, Gemeindeleitung und eben Seelsorge. Seelsorge ist dann ja der andere Schwerpunkt beim Rabbinat, die Menschen so von der Geburt an bis zum Tod zu begleiten und all diese Events, die im Leben einer jüdischen Person stattfinden können, die müssen natürlich auch gelernt werden. Also wie mache ich eine Hochzeit, wie mache ich eine Scheidung, wie beerdige ich jemanden, wie begleite ich diese Tod- und Trauerphasen und so weiter. Ja, aber die meiste Arbeit bleibt dann doch, also viel auch in Eigenarbeit einfach, also vor, so wie es bei der Uni auch ist, Vor- und Nacharbeit. Und ich muss dann auch sehr, sehr viel selber machen, mir selber beibringen, oder kriege halt nur den Anschluss dazu, weil die Zeit ja auch einfach fehlt. Die Woche hat ja nur 5 Tage.
Ja. Und wenn Sie mal fertig sind, können Sie das schon absehen? Also an der Universität Potsdam haben Sie irgendwann Ihren Abschluss. Ist es denn am Kolleg genauso, dass es einen festen Studienplan quasi gibt? Oder geht es auch sehr um die persönliche Entwicklung, wann man quasi so weit ist, um Rabbiner oder Rabbinerin zu werden? Gibt es sowas, oder ist es quasi auch wirklich in einem festen Gefüge?
Also an der Uni hätte ich ja eine Regelstudienzeit von 5 Jahren mit dem Bachelor und dem Master. Das wird aber bei mir auch nicht ganz so klappen. Es wird ein bisschen länger dauern, jetzt mit Corona vielleicht auch noch länger. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin ganz gut in der Zeit eigentlich. Und das Abraham-Geiger-Kolleg hat auch eine Regelstudienzeit von 5 Jahren. Die Sachen, das ist ja nicht miteinander verbunden. Man kann das auch getrennt voneinander machen oder nacheinander oder nur den Master mit einem anderen Studiengang, der davor war. Das Kolleg hat eben so einen Jahresplan, also Jahresthemen. Im ersten Jahr ist das dran, im zweiten das und so weiter. Und dann bist du irgendwann fertig. Ich muss natürlich meinen Master haben, bevor ich auch fertig bin. Den werde ich wahrscheinlich nicht insgesamt in 5 Jahren schaffen. Plus zum Abraham-Geiger-Kolleg gehört auch ein Israel-Auslandsaufenthalt. Mhm. Der fängt jetzt bei mir an im August. Und dann werde ich mal sehen. Also ich kann es nicht absehen. Ich kann das natürlich so ein bisschen vorrechnen, aber ein paar Jährchen wird es noch dauern und ich bin auch ganz zufrieden damit. Ich habe keine Eile, ich bin jung, da ist noch genug Zeit. Und ich möchte auch, dass, wenn ich ordiniert werde, Corona so weit weg ist, dass ich wirklich viele Menschen einladen kann. Denn das muss gefeiert werden.
Ja, das glaube ich, da hoffen wir alle drauf. Ja, aber aktuell wird ja im Jahr 2021 das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland oder auf dem Gebiet des heutigen Deutschland gefeiert mit vielen Veranstaltungen, Aktionen und so weiter. Jüdisches Leben soll sichtbar gemacht werden und Antisemitismus etwas entgegengesetzt werden, so lauten die Worte der VeranstalterInnen. Was halten Sie denn persönlich von diesem Festjahr?
Auf der einen Seite finde ich es gut, wenn es dann viel Interesse daran gibt, was zu diesem Themenjahr zu machen, weil es ja dann tatsächlich mehr Sichtbarkeit gibt. Und ich hatte auch selbst schon die ein oder andere Anfrage dazu und dadurch dann die Möglichkeit, einfach was zu erzählen aus meinem Leben oder übers Judentum, einfach so ein bisschen Basiswissen. Auf der anderen Seite kommt es ein bisschen auch drauf an, was wird dann daraus gemacht? Also was für eine Darstellung von Judentum kommt am Ende dabei heraus? Also wenn jetzt nicht jemand eingeladen wird, sondern das Fest ja nur zum Anlass genommen wird, etwas zu schreiben oder zu veröffentlichen, dann kann die Darstellung auch so sein, dass sich viele jüdische Menschen dann vielleicht auch wieder drüber aufregen oder sagen, ja, das ist jetzt aber auch ein total exotisches Bild vom Judentum oder da wird wieder nur über Antisemitismus gesprochen oder das hat, also das, was dort geschildert wird über das Judentum, hat nichts damit zu tun, wie die meisten jüdischen Menschen in Deutschland leben, nämlich ja auch säkular, einfach so. Ja. Und dann ist es problematisch. Aber ich würde sagen, es kann so oder so gehen und da haben bestimmt auch alle ihre eigene Meinung zu.
Bestimmt, ja. Aufgrund des Festjahres ist ja das mediale Interesse generell an jüdischem Leben momentan sehr groß. Und ich habe aber gelesen, auf Ihrem Twitter-Account haben Sie vor kurzem geschrieben, Interviewanfragen zu jüdischem Leben in Deutschland stellen und nicht in der Lage sein, vorher einen Blick in den jüdischen Kalender zu werfen. Ich habe kurz gezuckt und habe überlegt, ob ich mich an dem falschen Tag gemeldet habe. Ich hoffe, ich war es nicht. Ich habe eigentlich versucht, darauf zu achten. Was kommt sowas häufiger vor und wie ordnen Sie das ein? Ist es fehlende Sensibilität? Ist es Ignoranz in der Mehrheitsgesellschaft, die nicht jüdisch ist? Oder wie verorten Sie solche Vorkommnisse?
Zuerst einmal würde ich sagen, ich habe ja auch nicht alle Feiertage von allen Religionen irgendwie im Kopf und weiß irgendwie, ja, hier ist das und das. Aber ich denke halt, wenn man jemanden anfragt und sagt, hey, wir machen ein Projekt zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und wir wollen mit dir was zusammen erarbeiten, dass man dann doch vordenken müsste, hey, Judentum, andere Religion, andere Feiertage, vielleicht gucke ich das mal kurz nach. Ist auch nicht so kompliziert, lässt sich ja auch einfach ergoogeln. Also wirklich einfach nur in Google eingeben und du kriegst sofort aufgelistet, was als nächstes ansteht. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit Judentum, was man vielleicht auch sollte, wenn man sowas plant, dann sollte man sich ja auch damit beschäftigen. Sollte man auch vielleicht wissen, dass es im Judentum vielleicht auch ein paar mehr Feiertage gibt als in manch anderer Religion oder eben auch Gedenktage in der Reihe. Ich glaube, bei diesem Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, was ich da getwittert habe, da ging es um einen Gedenktag. Ich glaube, da kam die Anfrage zu, ich will mich nicht irren, aber ich meine, es war so Yom HaShoah oder sowas. Und dann finde ich es wirklich, also dann habe ich auch keine Lust, mit denen zusammenzuarbeiten, ganz ehrlich. Also ich bin dann immer noch nett und freundlich und antworte denen und sage so und so. Aber nee, also da erwarte ich schon, dass man vorher nachguckt. Ich finde, das ist nicht zu viel erwartet. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten würde, würde ich das auch zumindest kurz vorher abchecken.
Ja, und kennen Sie ähnliche Erfahrungen oder haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, auch im Bereich der Hochschule, Universität, Wissenschaft, vielleicht auch von Seiten von jüdischen Freundinnen von Ihnen an staatlichen Universitäten? Gibt es denn hier irgendwas, was Sie sich wünschen würden?
Ja, es gibt ja die JSUD, die Jüdische Studierendenunion in Deutschland, und es ist ein Anliegen von denen, seit etwas längerer Zeit schon sich darum zu kümmern, dass an jüdischen Feiertagen keine Examen oder Klausuren oder so geschrieben werden. Das kommt nämlich sehr häufig vor. Also das Problem habe ich ja dann eben nicht. Da falle ich ja eben dann komplett raus. Aber gerade, ich meine, in Jura zum Beispiel wurde mir gesagt, oder in Medizin gibt es eben auch Klausuren, die am Samstag geschrieben werden. Es gibt oft Klausuren oder Uni-Präsenzzeiten auch am Freitagnachmittag. Das ist aber kein einfaches Thema. Das ist ein Thema, da richtet sich ja die Jüdische Studierendenunion ja auch gezielt an die Politik, an PolitikerInnen persönlich. Und ich hoffe, dass da was draus wird. Aber natürlich nicht nur fürs Judentum, sondern genauso für unsere muslimischen Mitmenschen. Da möchte ich ehrlich gesagt das genauso haben, weil die haben ähnliche Probleme und auch viele Feiertage.
Ja. Seit kurzem gibt es auf WDR, ich habe das erst neulich mitbekommen, eine neue Talkshow, die heißt Freitagnachtschuss. Und Gastgeber ist Musiker und Schauspieler Daniel Donskoy. Und das ist eine Talkshow, die bewusst mit Klischees brechen will und eben diese vielfältigen Lebensrealitäten von jüdischen Menschen in Deutschland aufzeigen möchte. Und in der ersten Folge waren beispielsweise die Schauspielerin Susanne Sideropoulos zu Gast und die Schriftstellerin Mirna Funk. Und in dieser Folge meinte Daniel Donskoy: Wenn du nicht jüdische Deutsche fragst, welche Schlagworte fallen dir ein zum Thema Judentum in Deutschland oder jüdisch sein, dann kommt als Antwort eigentlich immer Holocaust und Antisemitismus. Das heißt, eine nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft definiert also mit dem limitierten Blick, den sie nun mal hat, mit welchen Themen deutsche Juden oder Jüdinnen in Zusammenhang gebracht werden und worüber gesprochen wird. Fühlen Sie sich als jüdische Deutsche dadurch oft falsch wahrgenommen oder nicht richtig repräsentiert?
Manchmal läuft es gut und dann bin ich mit meinen Porträts oder Interviews, die dann erscheinen, sehr zufrieden und sehr glücklich und habe das Gefühl, ja, das bin wirklich ich. Da wird was von mir gezeigt und mein jüdisches Leben ist auch nicht überall jüdisch. Also mein Kaffee ist nicht jüdisch, ich trinke einfach meinen Kaffee. Aber ich habe natürlich auch schon andere Erfahrungen gemacht. Das ist dann für mich auch so eine Art Schublade, in die ich gesteckt werde. Das ist dann die Schublade der Opferrolle. Also, dass man dann doch sehr dahin gedrängt wird. Und ich finde es auch nicht okay, wenn man eine jüdische Person anfragt für, hey, möchtest du was über dein jüdisches Leben erzählen? Sie dann im Interview, ohne das vorher besprochen zu haben, zu fragen, was sind denn deine Antisemitismus-Erfahrungen? Also das fällt mir jetzt noch so dazu ein, weil das ist eben ein Thema, was sich auch an jeden anderen Menschen, der interviewt wird, egal zu welchem Zweck, richten könnte. Also man könnte jeden Bauern, den man zum Bauernhof interviewt, fragen, was machen Sie eigentlich gegen Antisemitismus? Mhm. Aber die jüdischen Menschen dann, ohne das vorher abgesprochen haben, zu fragen, kann halt Traumata auflösen. Also es kann halt mit dem Menschen was machen. Und man kann ja einfach anfragen, wir suchen Leute, die über Antisemitismus-Erfahrungen sprechen. Dann ist es halt eine andere Sache.
Das heißt, von vornherein auch klar kommunizieren, was man denn eigentlich möchte.
Mhm, genau.
Und wie kann es denn gelingen, eine Balance zu finden zwischen der Erinnerungskultur, die ja so wichtig ist, und dem aktuellen vielfältigen jüdischen Leben in Deutschland, das an vielen Stellen einfach noch gar nicht wirklich sichtbar ist? Und welche AkteurInnen wären denn hier gefragt?
Die Erinnerungskultur selber ist in meinen Augen ein bisschen das Problem, denn es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung. Ich würde sagen, jeder Mensch muss sich mit der eigenen Täterinnenschaft in der Familie auseinandersetzen. Das ist etwas, was viele nicht machen. Das ist ein Schritt. Und das andere ist, sich selber zu fragen, ob man Antisemitismus verteilt, also ob man selber vielleicht antisemitisch ist, was man selber gegen Antisemitismus tut oder tun könnte, sich da irgendwie zu informieren, oder ob man ihn eben einfach selber repräsentiert, ohne das vielleicht auch so richtig im Kopf zu haben, also ohne das.
Also diese unbewusste Sozialisierung vielleicht, also wie man sie auch aus Rassismusdebatten ja kennt, ne? Dass jeder von sich weiß, nein, ich bin natürlich keine Rassistin, ich bin nicht antisemitisch, dass wir aber in der Gesellschaft aufwachsen, die uns so sozialisiert, auch vielleicht ohne, dass wir das wollen, aber es ist einfach so. Vielleicht ist
genau. So
ein also Punkt, welche den man Dinge, erstmal erkennen müsste.
Ja, welche Dinge sagst du vielleicht einfach, ohne dass dir bewusst ist, was du damit sagst? Mhm. Aber eben auch diese Auseinandersetzung mit der Familie ist etwas, was irgendwie wirklich die wenigsten tun.
Ja.
Aber zu Freitagnacht-Juice wollte ich nochmal sagen, wenn der Podcast rauskommt, sind die Folgen ja alle schon gelaufen und dann solltet ihr euch die alle anschauen in der ARD-Mediathek, denn jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, kommt in dieser Woche eine Folge, wo ich selber mitmache. Und ich bin sehr gespannt.
Tolle News. Okay, dann verlinken wir das gleich auf unserer Seite, würde ich mal sagen. Danke für den Hinweis. Ja, in einer unserer letzten Podcast-Folgen sprachen wir mit Hannah Engelmann. Sie ist LGBTQ-Bildungsaktivistin. Und sie hat uns erzählt über die Hintergründe antiqueerer Ideologien in Deutschland. Neue Rechte, die sich ja momentan auch im Querdenkermilieu sehr wohl fühlen, sehen in queeren Menschen eine Gefahr. Und Hannah Engelmann erzählte, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass das Aufweichen der Rollenbilder oder das Hinterfragen von Männlichkeiten und die neuen Familienmodelle als Schwächung des in Anführungszeichen deutschen Volkes wahrgenommen werden. Und als Feinde von außen, gegen die sich die deutsche Nation dann wappnen müsste, werden neben oft muslimischen EinwanderInnen auch immer wieder große antisemitische Verschwörungsmotive laut, jüdische Weltordnung etc. Das heißt, Antisemitismus und LGBTQ-Feindlichkeit sind im rechten Argumentationsgefüge sehr, sehr eng miteinander verwoben. Ist das ein Punkt, über den man in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch in der Forschung insgesamt mehr diskutieren müsste?
Absolut. Ich glaube, es gibt nichts, worüber zu viel diskutiert wird. Und das Gute an der Sache ist ja, es gibt ja sehr viel wissenschaftliche Arbeit, die schon dazu geleistet wird. Mit der muss man sich ja nur beschäftigen. Man muss sich das ja nur mal anschauen oder dazu lesen oder sich vielleicht mal ein Buch kaufen. Und ja, dann ist das eine Debatte, die natürlich noch viel Arbeit erfordert und die auch noch lange nicht vorbei ist. Aber jeder Mensch kann ja selber mal in seinem Freundeskreis auch einfach umhorchen, was denkt ihr darüber, und einfach eine Diskussion auch wieder starten, eine Diskussion auf den Tisch bringen. Das schadet, glaube ich, auf keinen Fall.
Ja, in dem Zusammenhang haben Sie ja 2018 eine Initiative oder einen Verein mitgegründet, Keshet Deutschland e.V., eine wichtige Anlaufstelle für queere jüdische Jugendliche. Was ist der Hintergrund des Vereins und wie arbeitet er?
Keshet ist ein hebräisches Wort, das bedeutet auf Deutsch Regenbogen. Nur so ein bisschen zur Erklärung, weil es eben ein queer-jüdischer Verein ist und deswegen diesen Namen hat. Keshet gibt es auch in den USA oder in England. Die arbeiten unterschiedlich. Wir hier in Deutschland versuchen, Sichtbarkeit für queere jüdische Menschen zu schaffen in den jüdischen Gemeinden. Und haben uns so zum Ziel genommen, unter anderem, dass sich eben kein Mensch zwischen der jüdischen und der queeren Identität entscheiden muss. Also bieten Raum dafür, sicheren Raum vor allem, sich untereinander auszutauschen, veranstalten Seminare und besuchen aber auch Gemeinden oder organisieren sogar einen Schabbat, einen Gottesdienst mit als Verein, sodass dann wirklich queere jüdische Menschen sich willkommen fühlen und dann auch tatsächlich kommen und damit dann wieder die Sichtbarkeit eine Rolle spielt und so weiter.
Ich hab ja zu Anfangs diesen Titel aus dem Spiegelartikel, glaube ich, zitiert, wo sie als jung, weiblich, queer beschrieben werden. Das heißt, sie haben ja auch viele unterschiedliche Identitäten, die sie in sich vereinen. Und wenn sie aus dieser feministischen oder queer-feministischen Perspektive auf die Tora oder auf ihren Glauben blicken, gibt es dann für sie eine Frauenfigur, die sie besonders mögen, mit der sie sich vielleicht besonders identifizieren können?
Seit ich angefangen habe zu studieren, ist mir eine Frau, eine Prophetin sogar immer öfter ins Auge gefallen, da ich ja dann auch angefangen habe, Predigten zu schreiben und mich intensiver mit Texten und Geschichten, die ich ja vielleicht auch schon seit meiner Kindheit kenne, aber eben noch mehr auseinanderzusetzen. Und das ist Miriam. Miriam, die Schwester von Moses. Und ich mag es sehr, sehr gerne, auch in meinen Predigten oder generell Frauen erstmal zu beleuchten, weil ich mir denke, ja, Moses ist vielleicht ja recht bekannt oder auch Abraham, aber was ist denn eigentlich mit den ganzen Frauen dahinter? Und die sind bestimmt nicht genug ausgeleuchtet und da kann ich noch viel draus machen. Und bei mir ist es immer mehr Miriam geworden, die mich fasziniert, über die ich gerne lerne und die auch ja, sehr viel Teil daran hatte, an der Geschichte, wie sie in der Tora steht, dass das israelische Volk überhaupt so weit gekommen ist.
Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich möchte zum Schluss noch mal in Anlehnung an Daniel Donskoys Frage in Freitagnachtschuss an Sie die Frage richten. Welche drei Schlagworte fallen denn Ihnen spontan ein, wenn Sie an jüdisch sein denken?
Also das erste ist bei mir immer Essen. Das fällt mir immer ein. Aber mit dreien tue ich mich schwer. Mit drei Schlagworten tue ich mich sehr schwer, weil ich dann auch immer direkt wieder den Hintergedanken habe, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist es das, was ich wirklich denke oder ist es das, was ich denke, was die anderen hören wollen? Deswegen finde ich, passt das Essen immer schon sehr gut, aber ansonsten wäre das vielleicht noch Feiertage und Traditionen, weil Tradition mit das ist, was für mich Judentum am meisten ausmacht, weil es das ist, wo ich ja auch selber mein Judentum her habe, von Tradition meiner Familie oder Tradition in der Gemeinde und jetzt auch meine eigenen Traditionen anfange auszubauen oder im Freundeskreis. Und dann würde ich sagen, ja, diese drei.
Das sind schöne Schlussworte. Liebe Helene Shani Braun, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und auch für Ihr Studium.
Dankeschön.